Ich habe auch eine Präsentation mitgebracht, die wird bestimmt gleich erscheinen, aber ich kann ja trotzdem schon mal mit den Vorbemerkungen loslegen. Ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in der Sedanstraße, darf ich euch ausrichten. Und Mirjam, Joel und ich freuen uns, dass wir heute mal hier bei euch sein dürfen. Wir freuen uns auch, dass wir diesen Kanzeltausch ja jetzt schon zum, ich weiß nicht, mehrfachen Male jedenfalls haben. Das ist immer eine große Bereicherung, zumindest aus unserer Sicht. Ja, vielen Dank auch für diese hochinteressante Predigtreihe, die ihr hier verfolgt, zu den geschichtlichen oder heilsgeschichtlichen Ereignissen aus Büchern des Alten Testaments, insbesondere auch aus Geschichtsbüchern. Als Historiker, der ich vom Studium her bin, reizt mich sowas natürlich besonders. Und vielen Dank insbesondere an Rainer, der mir heute Morgen gestanden hat, dass er insbesondere für dieses Thema verantwortlich ist. Ja, es geht um einen Self-Made-Man. Es geht um König Jerobeam, den ersten von Israel. Und wir wollen auch gleich den Text dazu lesen aus 1. Könige 12, Vers 26 bis 13, Vers 6. Es geht um einen Self-Made-Man und da schon mal die Anmerkung dazu. Und das hat viel mit den beiden Texten zu tun, die wir gerade schon von Thomas gehört haben. Aus 1. Mose 11 und 12. Wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr einen Begriff bemerkt, der in beiden Texten vorkommt, das ist der Begriff des Namens. Und in dem ersten Text geht es darum, dass die Menschen ihren Namen groß machen wollen. Sie wollen sich einen großen Namen machen. Und in dem zweiten Text geht es darum, dass Gott zu einem Mann, zu Abraham, sagt, ich werde deinen Namen groß machen. Und dahinter steckt eigentlich so ein bisschen die Frage, wo kommt mein Name her, wo kommt meine Identität her? Ist das etwas, was ich mir selbst erschaffe oder ist das etwas, was ich von Gott erhalte? Ja, wer von euch hat schon mal eine Predigt über Jerobeam gehört? Okay, also ich muss gestehen, ich habe auch noch keine Predigt über Jerobeam gehört, mit einer Ausnahme. Die habe ich aber auch erst gestern Abend gehört, nachdem ich meine Vorbereitung schon abgeschlossen hatte. Und wenn man auf YouTube einfach mal eingibt, es gibt ja so viele Predigten über alles Mögliche auf YouTube, dann findet man tatsächlich auch da über Jerobeam sehr, sehr wenig. Und so mag dieser Text tatsächlich oder diese Geschichte tatsächlich, wie ich gestern in der einen Predigt so gehört habe, eine der am meisten unterschätzten Geschichten der Bibel sein. Denn es ist wirklich eine hochinteressante, aber auch eine für die Geschichte Israels ganz entscheidende Geschichte. Bevor wir jetzt den Text zusammen lesen, mache ich nochmal das, was es in Serien ja auch immer so gibt, ja, was zuvor geschah, damit wir so ein bisschen in die Stelle hineinkommen. Es geht um einen Jerobeam und über Jerobeam wird uns im ersten Buch Könige schon berichtet. Er war der Sohn des Nebat, einfach um ihn genauer zu identifizieren. Seine Mutter hieß Zeruah. Es wird auch gesagt, dass die Zeruah eine Witwe war. Das heißt, der gute Jerobeam ist vermutlich über längere Strecken ohne diesen Vater aufgewachsen, nachdem er dann immer noch benannt wurde. Das war vielleicht sogar eine recht schwierige Kindheit. Dennoch ist doch dann extrem was aus ihm geworden, könnte man sagen. Er kam aus dem Gebiet Ephraims, das spielt später auch noch eine Rolle. Und er war im Grunde genommen so etwas wie ein High-Performer, könnten wir sagen. Ja, das war ein Mann, der konnte was und er konnte es nicht nur, er hat es auch gemacht. Er war ein Macher, er hat gearbeitet, er war fleißig und er ist dem König Salomo dann auch früh aufgefallen und Salomo hat ihm dann von kleiner Verantwortung noch größere Verantwortung gegeben. Er hatte dann bei einem großen Bauprojekt, das Salomo in Jerusalem ins Werk setzte, die Aufsicht über die Lastarbeiter oder die Lastarbeiten des Hauses Josef bekommen und muss auch das offenbar sehr gut bewältigt haben. Es gab dann einen Tag in seinem Leben, da begegnete er einem Propheten namens Achia, wird auch Achia der Siloniter genannt, und der ging mit ihm spazieren, könnte man sagen. Die beiden waren also in einer 1-zu-1-Situation unterwegs, ganz allein, und Achia hatte einen neuen Mantel dabei und er fing an, diesen Mantel zu zerreißen, was ja schon seltsam ist, wenn man das mit einem neuen Mantel tut, und er riss ihn in 12 Stücke und sagte zu Jerobeam, hier, nimm dir 10 davon. Und diese ja, im Grunde erst einmal abstruse Handlung hatte eine Aussage. Und die Aussage, die dahinter steckte, war, dass den Nachfolgern Salomos nur 2 Stämme bleiben würden und die anderen 10 Stämme Israels sollten auf Jerobeam übergehen. Er sollte die Herrschaft über diese Stämme bekommen. Und der Prophet verband das mit einer echten Verheißung Gottes. Und er sagte, wenn Gott verspricht dir, wenn du auf seinen Wegen gehst, wenn du das tust, was Gott gesagt hat, dann wird Gott mit dir sein. Und nicht nur das, er wird nicht nur mit dir sein, er wird auch deine Nachfolger zu einer beständigen Dynastie machen. Er wird dir ein beständiges Haus bauen, wie es da ausgedrückt wird. Ja? Es wird eine, sozusagen eine Dynastie, ein Haus Jerobeam geben, wenn du das tust. Wenn Jerobeam mit Gott lebt, dann verspricht Gott ihm seine Hilfe. Und das ist ja wirklich schon eine spektakuläre Verheißung. Also wer erhält so eine Verheißung? Das haben wir bei David schon mal gehört, aber dass dann noch jemand so eine Verheißung erhält, ist schon etwas ganz Spektakuläres. Jetzt bin ich eins zu weit. Und das führt aber auch dazu, dass Jerobeam, irgendwie muss Salomo da auch von erfahren haben, dass Jerobeam und Salomo so ein bisschen zu Rivalen werden. Es ist da in den Königebüchern die Formulierung, der Jerobeam erhob die Hand gegen Salomo. Was das jetzt konkret bedeutet hat, will ich mich nicht allzu sehr festlegen. Vielleicht war das so eine Art Aufstand, vielleicht auch einfach nur, ja, hier, da ist noch einer, der hat irgendwann mal Herrschaftsanspruch. Jedenfalls unternahm Salomo den Versuch, ihn töten zu lassen, wird uns berichtet. Ja, also politische Morde, die wir aus unserer Zeit auch zur Genüge kennen mittlerweile, die gab es damals auch schon. Und Jerobeam hat das aber dann veranlasst, sich zu einer anderen Macht zu flüchten, nach Ägypten an den Königshof. Und er ist dann erst, nachdem Salomo gestorben war, wieder zurückgekehrt. Und dann kam so die Situation in Israel an eine Weggabelung. Es ging jetzt darum, wird der Nachfolger Salomos tatsächlich diese Herrschaft fortsetzen, sein Sohn Rehabeam, oder trennen sich da die Wege? Und die Menschen in Israel oder die Großen in Israel wollten harte Regime, das der Salomo in seinen letzten Jahren geführt hatte, diese starken Lasten, die sie zu tragen hatten, im Grunde fiskalische Lasten, Steuerlasten, die wollten sie erleichtert haben. Und das war natürlich jetzt der Zeitpunkt, ja, wenn der neue Boss kommt, dann verhandelt man erstmal, bevor man anfängt, für ihn zu arbeiten. Sie haben Verhandlungen geführt und sie haben Jerobeam gebeten, oder Jerobeam hat diese Verhandlungen für sie geführt mit Rehabeam. Diese Verhandlungen scheiterten dann aber aus Gründen, die eine eigene Geschichte wert sind. Und an der Stelle haben die Nordstämme dann gesagt, dann lassen wir das jetzt mit dem gemeinsamen Königtum. Dann sollen die Söhne Davids sehen, wie sie mit ihren eigenen Sachen klarkommen. Wir machen jetzt unser Ding. Und im Ergebnis wurde dann eben tatsächlich dieser Jerobeam, der sich ja in den Verhandlungen schon so hervorgetan hatte, zum König der 10 Stämme des Nordens erhoben. Und damit erfüllte sich eben diese Verheißung, die Jerobeam bekommen hatte. Gottes Verheißung durch den Propheten Achia erfüllte sich. Und das Ergebnis war so eine Art kalter Krieg zwischen dem Norden und dem Süden, zwischen Rehabeams Reich Juda und Jerobeams Nordreich Israel. An der Stelle sind wir jetzt. Und jetzt möchte ich gerne den Text lesen aus 1. Könige 12. Und ich fange dann doch schon in Vers 25 an. Und Jerobeam baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin. Und von dort zog er fort und baute Pnuel aus. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde. Und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch baute er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er stieg selbst auf den Altar. So tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Höhenpriester an, die er gemacht hatte. Und er stieg selbst auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird dem Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern. Und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte: Dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, dass er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte: Packt ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hin gegeben hatte. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Ja, es beginnt sozusagen mit Maßnahmen, die so ein bisschen auch diesen Kalten Krieg zeigen. Der Rehabeam hat auch diverse Dinge ausgebaut, Festungen ausgebaut. Jerobeam baute eben Sichem aus auf dem Gebirge Ephraim. Das war die Gegend auch, aus der er herkam. Und er wohnte dann dort. Dann zog er fort, baute auch eine andere Stadt noch aus. Und jetzt bekommen wir sozusagen etwas, was man ja selten bekommt. Wir bekommen einen Blick in das Herz dieses Königs durch den Bericht in diesem Buch. Er gewährt uns diesen Blick. Und wir sehen, dass das, was Jerobeam in seinem Herzen umtreibt, ist die Furcht vor einem Verlust, die Furcht davon, diese Herrschaft, die er jetzt bekommen hat, wieder abgeben zu müssen. Er sagt das, und es wird ja von den Ausdrücken, wird es ja tatsächlich auch hier nochmal wiederholt: Jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam. Mich werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Also es wird nochmal wiederholt und dadurch besonders deutlich, er hat Angst davor, dass die ihm alle von der Fahne gehen. Und der Anlass für diese Angst ist groteskerweise dieser Jahwe-Kult, der Kult, die Verehrung Gottes in Jerusalem im Tempel. Das sieht er als Gefahr. Und aus Politik-Sicht sozusagen kann man das verstehen, weil hier eine ganz komische Situation ist, die insbesondere für die Menschen im Altertum total unverständlich ist. Wir haben hier eine politische Gemeinschaft und wir haben eine Kultgemeinschaft und die sind hier nicht deckungsgleich. Das heißt, das politische Reich ist es nicht so, wir haben ein Reich, ja, kennt das vielleicht noch aus anderen Zeiten in diesem Land, ein Reich, ein Volk, ein Gott, ein König, ja, das ist jetzt gerade nicht mehr so. Es gibt zwei Könige, aber einen Gott, die müssen sich den teilen. Und der eine König hat quasi den Tempel dieses Gottes unter seinen Fittichen. Und das ist eine total neue Herausforderung. Und mit dieser Herausforderung muss Jerobeam jetzt irgendwie umgehen. Und wie könnte er das tun? Denken wir an frühere Könige, von denen uns berichtet wird in der Bibel, wie ist David mit großen Herausforderungen umgegangen. Ja? Jerobeam hat eine wunderbare Verheißung bekommen. Diese Verheißung hat sich erfüllt. Darauf könnte er sich jetzt gründen und sagen: Jetzt sieht es alles ganz schlecht aus. Ich habe Angst, dass die mir von der Fahne gehen. Aber du Gott, du hast mir doch versprochen, dass du mir ein beständiges Haus bauen wirst. Wir sehen nichts davon. In seinem Herzen bewegt sich dieser Gedanke nicht. Statt irgendwie zu Gott zu gehen und um Rat zu suchen, trifft er einen eigenen Beschluss. Manche Übersetzungen formulieren das auch so, dass er quasi nach Beratung mit seinen Beratern einen Beschluss fasste. Und wenn wir uns an der Stelle fragen, ist da eine persönliche Beziehung zu Gott? Fraglich. Wohl eher nicht. Oder er hat sie an dieser Stelle einfach geflissentlich ignoriert, weil dieses eine Anliegen, seine Herrschaft über die 10 Stämme, ihm so wichtig war. Ich stelle immer gerne Fragen und versuche, uns zum Nachdenken anzuregen. Wie sieht das denn bei uns aus? Wenn ich jetzt einen Blick in mein Herz tue, wovor habe ich denn Furcht? Was habe ich zu verlieren? Jerobeam hatte diese Herrschaft über 10 Stämme, ein ganzes großes Königreich zu verlieren. Was habe ich zu verlieren? Was macht mir Angst? Ja, wenn ich schaue, wie der Goldpreis sich entwickelt oder der Bitcoin oder ich weiß nicht so, ja, kann ich vielleicht Angst um mein Vermögen haben, dass das alles den Bach runtergeht, dass ich die falschen Entscheidungen an der richtigen Stelle, an der falschen Stelle treffe. Vielleicht kann ich Angst haben um meine Arbeit. Ja, wirtschaftlich sind wir gerade nicht so in der Supersituation in unserem Land. Auch da kann man sicherlich Angst haben. Vielleicht kann ich Angst haben um meine Rente. Klammern, welche Rente eigentlich? Vielleicht habe ich auch Angst, die Kontrolle über irgendetwas anderes zu verlieren, was mir in meinem Leben wichtig ist. Menschen in meinem Umfeld, ja, wo ich möchte, dass die sich in einer bestimmten Richtung entwickeln, und ich habe Angst eigentlich, dass das nicht so wird, wie ich mir das vorstelle. Was ist mir da wirklich wichtig? Das zeigt sich daran, wovor ich am meisten Furcht habe. Und worauf vertraue ich dann? Denn irgendwie muss ich ja mit dieser Furcht umgehen. Die ist ja da, die ist ja auch real. Baue ich dann darauf, dass Gott mir Weisheit gibt, dass ich seine Kraft bekomme? Oder setze ich einfach darauf, so wie Jerobeam es hier tut, auf meine eigenen Beschlüsse, auf meine eigene Kraft, auf das, was ich selber reißen kann? Vielleicht frage ich Freunde um Rat. Das ist grundsätzlich auch etwas Gutes und Richtiges. Aber sie können nicht Gott ersetzen. Vielleicht setze ich auf, wie man im Englischen so schön sagt, Friends in High Places, ja, Leute mit Einfluss, die mir irgendwie weiterhelfen können. Was zeigt der Blick in mein eigenes Herz? Ist das da vielleicht gar nicht so unähnlich wie bei Jerobeam manchmal? Jerobeam beschließt hier etwas. Und er beschließt, 2 goldene Kälber anzufertigen. Und dann sagt er zum Volk, das sind jetzt deine Götter. Und die haben dich aus Ägypten heraufgeführt. Also der Self-Made-Man erschafft jetzt eine Self-Made-Religion, eine selbstgemachte Religion. Er richtet einen neuen Kult ein. Und das, was wir hier beschrieben finden, ist dem, was in Jerusalem praktiziert wurde, also der Jahwe-Kult technisch gesprochen, der Verehrung Gottes im Tempel in Jerusalem, dann doch auch recht ähnlich. Aber das, was Jerobeam einrichtet, ist bequemer. Es ist offener, es ist integrativer. Es bezieht mehr Leute ein, die Basis wird größer, ja, mehr Priester. Priester nicht nur aus den Leviten, sondern auch aus anderen Schichten. Es ist sozusagen auch regionaler, denn es hat genau mit den Leuten im Nordreich zu tun. Ja, er richtet extra diese beiden Orte. Und ihr merkt, diese Schlagworte sind alles Schlagworte, die wir heute auch total gut und richtig finden in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt Israels Alternative zum Kult in Juda. Und jetzt damit schafft Jerobeam dieses Problem eben zu lösen, das sich ihm stellt aus politischer Sicht. Die politische Gemeinschaft und der Kult, die Kultgemeinschaft, die Gemeinschaft, die einen Gott verehrt, ist jetzt wieder zur Deckung gebracht. Ja, Israel im Norden hat jetzt sein eigenes Ding. Und damit kann Jerobeam seine Herrschaft sichern, denkt er zumindest. Die Bestandteile werden uns hier vorgeführt. Ja, es gibt also diese 2 goldenen Stierbilder, oder sie werden hier so leicht verächtlich Kälber genannt. Es gibt 2 neue Kultorte, an denen man diese Götter aufstellt und wo man sie verehrt. Einmal Bethel im Süden, ein Ort mit großer israelitischer Tradition, und dann noch Dan ganz im Norden. Auch das hat er absichtlich gemacht, denn dazwischen lag noch ein Riegel von kanaanitischen Städten, und so bot sich das einfach an, dass man im Norden und im Süden ein Heiligtum einrichtete. Dazu gab es noch Höhenheiligtümer in nicht genannter Zahl. Es wurden Priester aus dem ganzen Volk eingerichtet und er machte so eine Art Wallfahrtsfest in Bethel. Und das, wird eigens hier so gesagt, war aus seinem Herzen erdacht. Er hatte sich auch dieses Datum ausgesucht, weil er dachte, naja, einen Monat später, glaube ich, fand das Laubhüttenfest in Jerusalem statt, dann nehmen wir doch dieses Datum. Das hatte er sich so ausgedacht. Und dann kommt in diesem Text ein ganz plakatives Statement, aber eine deutliche Bewertung im Buch Könige. Diese Sache aber wurde zur Sünde. Es ist ja so, dass uns vielleicht die Maßstäbe in diesen Geschichtsbüchern manchmal etwas verwundern oder wir verwundern uns vielleicht, was manchmal nicht so gesagt wird, aber wo doch schlimme Dinge berichtet werden. Ja? Was ist gut, was ist schlecht? In den Geschichtsbüchern der Bibel wird nicht zu allen möglichen moralischen Fragen Stellung bezogen. Ja? Wenn da der eine den anderen umbringt oder so, da wird oft gar kein Wort zu verloren. Aber hier heißt es, diese Sache wurde zur Sünde. Und wenn man diese Bücher mal durchgeht, wie ihr das ja jetzt wahrscheinlich auch macht in dieser Predigtreihe, dann merkt man, der Maßstab, an dem die Könige hier gemessen werden, ist ein ganz grundsätzlicher. Lebt dieser König mit dem Gott Israels, tut er, was der will oder tut das nicht? Dieses ganz grundsätzliche Verhältnis zwischen dem König und zwischen Gott oder dann auch in der Folge zwischen dem Volk und Gott, das ist hier der Maßstab. Führt der König die Menschen zu Gott hin oder zieht er sie von ihm weg? Ja, ist ganz anders in unserer Gesellschaft heute. Ja, wir regen uns furchtbar über die kleinsten moralischen Fragen auf, aber verlieren dabei die grundsätzlichen völlig aus dem Auge. Diese selbstgemachte Religion stand in ganz starkem Kontrast zu dem, was Gott eigentlich gesagt hatte. Und ich habe hier mal ein paar Stellen aus dem 5. Buch Mose insbesondere herausgesucht, an denen das sehr deutlich wird. 5. Mose 5, Vers 6, da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Also ich, nicht die Kälber. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das wären jetzt andere Götter, diese beiden Kälber. Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Auch das trifft auf diese Kälber zu. 5. Mose 12. Da geht es darum, wie die Israeliten im Land, wenn sie dann da angekommen wären, was sie ja in der Situation hier sind, wie sie dann Gott verehren sollten. Mose 12, Vers 4 und 5, da geht es davor, dass die Bevölkerung, die vorher da gelebt hat oder da zum Teil noch lebte, dass die an allen möglichen Orten unter jedem grünen Baum ja ihre Götzen verehrt haben. Und dann heißt es in Vers 4, dem Herrn, eurem Gott, dürft ihr so nicht tun, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohnt und dahin sollst du kommen. Also ein Ort, an dem der Tempel steht und da gehen alle hin. Nicht zwei Orte und auch nicht 100 Höhlenheiligtümer. Und 5. Mose 16, Vers 16, da ist nochmal die Rede von den Wallfahrtsfesten. Ja, also es gab bestimmte Feste, auch die hatte Gott festgelegt. Es war nicht dieses Fest, das Jerobeam sich ausgedacht hatte, sondern andere. Zu diesen Festen dreimal im Jahr sollten mindestens alle Männer in Jerusalem im Tempel erscheinen. Und auch zu den Priestern finden wir zumindest in 2. Mose 28 etwas, dass da eben Aaron und seine Söhne eingesetzt wurden und die in der Nachfolge eben diesen Dienst am Heiligtum taten, ja auch ausdrücklich alle, also ausdrücklich eben die Leute aus dem Stamm Levi, die ja deswegen auch besitzmäßig ganz anders geregelt und aufgestellt waren als die anderen. War das also einfach eine andere Form von Gottesdienst, die Jerobeam hier einführte? Nein, es war eigentlich Götzendienst. Das, was die Israeliten hier tun sollten, war, selbst hergestellte Objekte, seien sie auch aus Gold, zu verehren, statt eine Beziehung zu einem nicht toten, materiellen, sondern lebendigen, persönlichen Gott zu haben. Auch das richtet eine Frage an uns. Wie sieht denn mein Gottesdienst aus? Was ist mein Gottesdienst? Und da denke ich jetzt nicht nur an das, was wir hier so gemeinsam in der Gemeinde tun, an einem Sonntag, an einem Gottesdienst, sondern auch, was mein ganzes Leben eigentlich ausmacht. Woran orientiere ich mich dabei? An Gottes Wort. Und für die Israeliten hatte er da in 5. Mose einiges festgelegt. Oder eher an praktischen Erwägungen, wie der Jerobeam sie getroffen hatte. Oder denke ich, naja, man muss halt auch ein bisschen mit der Zeit gehen und dann muss man halt das ein oder andere mal verändern. Das ist sicherlich auch nicht falsch. Aber was ist die oberste Orientierung für meinen Gottesdienst, für mein Leben mit Gott und für Gott? Und ja, wenn ich mit Gott lebe oder das versuche, wie lebe ich dann? Ist das ein regelbasiertes Verhältnis, ja, so wie die 10 Gebote? Nummer 1, check, Nummer 2, check, Nummer 3, check, halte ich sie alle? Oder auch Dinge, die Jesus im Neuen Testament gesagt hat, mache ich das alles, will ich das alles machen? Oder ist das mehr eine Beziehung? Wenn ich alles richtig machen will, und das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler für euch, dann werde ich das nicht schaffen. Auch Jerobeam hätte, selbst wenn er gewollt hätte, nicht alles richtig machen können. Aber die Lösung ist ja einfach, ich darf meine Beziehung mit Jesus immer wieder ordnen. Ich muss nicht alles richtig machen, weil ich es auch gar nicht kann. Aber wenn ich Sünde in meinem Leben habe, darf ich sie Jesus bringen und darf ich immer wieder Vergebung in Anspruch nehmen. Und deshalb immer wieder und immer weiter in dieser Beziehung mit ihm leben. Diese selbstgemachte Religion hatte noch einen anderen Aspekt und das verbindet uns jetzt noch einmal ein bisschen mit diesen beiden Texten, die wir aus dem 1. Mosebuch gehört haben. Was der Jerobeam hier gemacht hat, war im Grunde genommen auch eine Veränderung von Israels Identität. Denn er hat diesen Satz eben gesagt, siehe da Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und ganz ähnlich finden wir das schon in 2. Mose 32, auch wenn es dann nur um ein Kalb geht statt zwei. Ganz ähnlich hat es Aaron da auch zu dem Volk gesagt, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und wer war denn Israel? Israels Identität lag ja darin, dass Gott es aus Ägypten befreit hatte und dass er es zu seinem Volk gewählt hatte. Das war Israels Identität oder ist Israels Identität. Und im Passafest erinnert man sich immer wieder daran, was Gott getan hat und was Israel eigentlich zu Israel, zu diesem Volk gemacht hat. Das ist ihr Nationalfeiertag letztlich. Wir können auch an uns denken, ja. Wenn wir Abendmahl miteinander feiern, ist das auch so etwas wie unser Nationalfeiertag als Nachfolger Jesu. Denn das ist unsere Identität als Christen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, hat uns befreit von der Sklaverei der Sünde und uns zu seinem Eigentum gemacht. Und der Jerobeam löst das hier aber auf. Er gibt ihnen einen anderen Gott und dadurch macht er sie auch zu einem anderen Volk. Und hier die Frage, woher kommt meine Identität? Ist das etwas, was ich mir selbst erschaffe oder auch selbst erschaffen kann überhaupt? Und wir wissen, dass das in unserer Gesellschaft heute eigentlich so der Weg ist, der propagiert wird oder den auch Menschen gehen. Ja? Das geht über Veränderungen am Körper bis hin zu Veränderungen der Sexualität. Und all das darf man heute sich selbst erschaffen sozusagen. Ja? Ich erschaffe mir meine Identität selbst. Aber die Alternative ist, ich nehme sie von einem Größeren an, nämlich von Gott. Und diese beiden Weltanschauungen, die uns da im 1. Buch Mose begegnen, zeigen diesen Gegensatz eben. Ja, das eine ist diese Zivilisation, die etwas Großes schaffen will und die sich selbst einen Namen machen will. Und das andere ist ein Mann, der auf Gott hört, der sogar tut im Anschluss, nicht immer, aber dann zumindest, was Gott sagt. Und der das Versprechen bekommt von Gott, ich mache deinen Namen groß. Und wir Christen dürfen uns da auch einfach auf Jesus verlassen, dürfen ihm vertrauen und dürfen unsere Identität von Christus nehmen, von Christus bestimmen lassen. Alles, was wir sind, sind wir in Christus. Und wir wollen ja ihm ähnlicher werden. Das ist die Identität, die wir anstreben. Der Self-Made Man wird dann auch zum Self-Made Priester. Er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen, heißt es in Vers 33. Also ein Self-Made Man mit einer Self-Made Religion wird dann zum Self-Made Priester. Und er stellt sich damit selbst in den Mittelpunkt. Wir sehen hier eigentlich verschiedene Funktionen, die er alle auf sich vereint. Ja, die Funktion des Königs und die Funktion des Priesters, was in der Bibel zumindest grundsätzlich so nicht vorgesehen ist. Und wenn man so will, ist er eigentlich auch noch ein Prophet, nämlich ein falscher Prophet, der die Menschen, wir finden das in 5. Mose 13, zum Abfall von Gott bringen will. Er vereint diese Funktion in sich und er ist der Macher, er macht das Fest, er veranstaltet dieses Fest, er bringt das Opfer, er steigt auf den Altar und steht da wirklich im Mittelpunkt. Und ja, das, was mir dazu durch den Kopf ging, war, das sind eigentlich so antimessianische oder antichristliche Eigenschaften, die da in ihm schon deutlich werden, ohne dass er das vielleicht so in der Härte selber gesehen hätte oder gewollt hätte. Er bringt die Menschen zum Abfall vom Herrn, 5. Mose 13 zeigt, woran erkennt man falsche Propheten. Und was ist dann mit denen zu tun? Und in Daniel 7, Vers 25 finden wir die Beschreibung eines künftigen Königs. Er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Im Grunde hat er das gemacht. Er hat das Gesetz zumindest nicht beachtet und andere Regeln eingeführt. Er hat die Festzeiten geändert, indem er eigene Wallfahrtsfeste eingeführt hat. Und letztlich ist das so ein Vorgeschmack von dem, was wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 dann finden, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott verehren lässt. Ja, hier ist die Vorstufe davon, dass er eben da auf den Altar steigt und das große Opferfest veranstaltet. Und natürlich ist das etwas, wo wir jetzt alle sagen, oh nein, und das geht ja gar nicht. Aber wer steht denn in meinem Leben im Mittelpunkt? Wenn ich selber aus meiner Sicht einen Erfolg zu verbuchen habe, dann möchte ich den auch verbuchen. Und da will ich auch, dass die Leute das wissen. Ja, tue Gutes und rede darüber. Das soll, also da fühle ich mich doch gut. Schönes Projekt irgendwo abgeschlossen, irgendwie was Nettes für jemand anderen gemacht und so weiter. Und es ist doch toll, wenn das jemand bemerkt und wenn ich selber dabei richtig gut wegkomme. Ich möchte doch selber immer wieder gerne groß rauskommen. Ja, auch so ein bisschen wie Jerobeam so da im Mittelpunkt stehen und alle finden es toll. Aber eigentlich soll mein Leben als Christ ja ein Leben sein, das nicht auf mich hinweist, sondern auf Jesus. Er soll ja groß rauskommen in meinem Leben. Die Menschen, die uns begegnen, die sollen ja auch uns sehen, aber vor allem sollen sie Jesus sehen und Jesus kennenlernen. In dieser Situation, als der Jerobeam da auf dem Altar steht, wird er jetzt sozusagen in flagranti erwischt. Gott schickt einen Propheten, Gott schickt einen Mann Gottes, wie er hier genannt wird, aus Juda dorthin. Und da heißt es dann in Kapitel 13, Vers 1, siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Das Erste, was wir hier sehen können, ist auch gar nicht unbedingt so diese Anklage, du hast was falsch gemacht, sondern eigentlich Gottes Barmherzigkeit. Nach all dem, was Jerobeam hier ins Werk gesetzt hat, ist Gott so barmherzig und so geduldig, dass er einen Menschen dahin schickt, der ihn darauf aufmerksam macht. Wir können uns vorstellen, dass man, ja, dass so ein König vielleicht nicht unbedingt so viele Leute haben, die ihm die Wahrheit sagen. Und dieser Mann kommt und er sagt sie ihm. Und wir merken daran, dass Gott ganz viel daran gelegen ist, dass Jerobeam umkehren soll, dass er das erkennen soll und dass er, ja, es geht gar nicht so darum, schreckliche Dinge vorherzusagen, wie ganz oft bei Prophetien der Bibel, sondern es geht erst einmal darum, dass Menschen umkehren, zu Gott hin zurückkehren. Dieser Mann Gottes, ja, lebt etwas anders als Jerobeam. Er orientiert sich an Gottes Wort. Er tut das hier auf das Wort des Herrn hin. Und er trifft eine Vorhersage. Er sagt voraus, dass das Haus David, also die Konkurrenzdynastie im Süden, einen Sohn haben wird, einen Abkömmling haben wird, nämlich einen gewissen Josia. Und dass dieser Josia ganz drastische Maßnahmen in Bezug auf die Höhenheiligtümer ergreifen wird. Und tatsächlich ist das hier etwas, was sich dann eben im 7. Jahrhundert erfüllte. Wir finden hier sogar diesen Namen, den Namen des Königs Josia, der dann diese große Kultreform angestrengt hat. Drastische Maßnahmen werden hier beschrieben, ja, Menschengebeine, die auf dem Altar verbrannt werden, den Altar damit auch entweihen. Und damit die Menschen wissen oder damit Jerobeam weiß, das ist jetzt wirklich eine verlässliche Zusage Gottes, wird ihm noch ein Zeichen geboten. Und das Zeichen ist, dass der Altar, auf dem er gerade noch steht oder gestanden hat, zerbirst und die ganze Asche runterfällt. Und das ist etwas, was sich quasi sofort erfüllt hat. Dazwischen liegen dann 300 Jahre zwischen Josia und der Situation hier bei Jerobeam, ungefähr 300 Jahre. Und was ist Jerobeams Reaktion hier? Denken wir auch nochmal nach, wie haben andere Könige reagiert, wenn sie mit ihrer persönlichen Schuld konfrontiert wurden? David ist da vielleicht auch ein Paradebeispiel, zugegebenerweise, ja? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. In 2. Samuel 12, Vers 13, ja, finden wir, da wird er konfrontiert vom Propheten Nathan mit seiner Schuld in Bezug auf Bathseba und Uriah. Und er erkennt es und er sagt, oh ja, ich bin schuldig. Die Reaktion von Jerobeam sieht anders aus. Er streckt die Hand aus und sagt, packt ihn. Das ist der Macher, der mit seiner Hand alles macht. Und der mit seiner Hand jetzt die Anweisung nochmal unterstreicht, der da muss weg. Der entgleitet meiner Kontrolle. Das kann nicht sein. Es ist kein Schuldbewusstsein da. Er will nicht umkehren. Und ja, Gott bewirkt in dem Augenblick, dass diese Hand, die für ihn wahrscheinlich so charakteristisch ist, weil, also, wenn wir den Text nochmal durchlesen, wir merken, überall geht es um Machen, 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 Tun, Einrichten, Anfertigen. Gott bewirkt es, dass diese Hand nicht mehr zu gebrauchen ist, dass sie verdorrt, heißt es hier, ist gelähmt, er kann sie nicht wieder an sich ziehen, er kann sie nicht mehr gebrauchen. Und in der Situation bittet er diesen Mann Gottes dann, das bitte dafür zu sorgen, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Und der Mann ist so freundlich und betet zu Gott und es wird wieder rückgängig gemacht. Aber die Formulierung ist eben auch sehr sprechend, die Jerobeam hier gebraucht. Er sagt, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes. Und es wird ganz klar, das ist nicht mehr Jerobeams Gott. Die persönliche Beziehung, die er vielleicht einmal gehabt hat, die ist nicht mehr da. Das ist der Gott, Israels ist jetzt der Gott der anderen. Der Gott dieses Mannes aus Juda, aber nicht seiner. Seine Prioritäten zeigen sich hier nochmal ganz klar. Es geht um seine Herrschaft, obwohl das doch etwas ist, was Gott ihm gegeben hatte. Und wir finden dann in Vers 34, schon außerhalb unseres heutigen Textes, dann noch ja, die Schlussbemerkung dazu. Nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um. Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, was zuvor geschah, und jetzt geht es darum, was geschieht danach, was bleibt. Und wir finden hier eine Liste, die eigentlich auch dazu geeignet ist, uns einigermaßen erstaunen zu lassen. Denn das, was Jerobeam hier ins Werk gesetzt hat, das war eine Richtungsentscheidung für die ganze Geschichte Israels, also des Nordreichs, die es bis in den Untergang nicht nur begleitet, sondern geführt hat. Und diese Sünde Jerobeams oder die Sünden Jerobeams, die hier genannt werden, die tauchen danach immer wieder vor. Ja, wenn man jetzt einfach nur das erste und zweite Buch Könige durchgeht, ich will die Verse jetzt nicht alle nennen oder vorlesen, für all seine Nachfolger, die da genannt sind, die ich da in Klammern geschrieben habe, wird es immer wieder erwähnt. Und am Anfang heißt es immer noch, sie lebten auch in diesen Sünden, sie entschieden sich auch dafür und danach ändert sich die Formulierung nach ein paar Königen dann und da heißt es dann irgendwie, sie wichen auch nicht davon. Und es wird irgendwie so deutlich, hier ist ein Pfad eingeschlagen und wie man dann in der Politikwissenschaft sagt, da ist eine gewisse Pfadabhängigkeit dann irgendwann da. Der eingeschlagene Pfad wird einfach weiterverfolgt, egal was ist. Man kann da nicht mehr raus. Es geht nicht mehr. Eine ganz tragische und fatale Weichenstellung, die Jerobeam hier getroffen hat. Entscheidungen haben Folgen. Und das ist ja auch in unserem Leben so. Welche Entscheidungen treffen wir? Entscheidungen treffe ich für mich selbst ganz häufig, aber ja, mitunter auch für andere, ja. Als Väter oder Mütter treffen wir Entscheidungen für unsere Kinder. Als Großeltern vielleicht auch für Kinder und Enkelkinder. Wenn wir Vorgesetzte sind für Mitarbeiter, müssen wir auch für die manchmal Entscheidungen treffen. Wenn wir in der Gemeinde in irgendeiner Weise mitarbeiten, haben wir Leute, mit denen wir in Beziehung stehen oder ja, als Älteste, als Leiter in irgendwelchen Gruppen treffen wir dauernd Entscheidungen für andere. Und die Frage, die uns Jerobeam hier sozusagen vorlegt, ist die, treffen, ja, sind die Entscheidungen so dazu geeignet, dass wir selber und andere um uns herum näher zu Gott kommen oder dass wir sie von ihm wegziehen? Entscheidungen haben immer Folgen. Ich will aber nicht so negativ enden mit der Abwärtsspirale, sondern es gab auch damals Positivbeispiele. 2. Chronik 11, Vers 16 spricht auch von dieser Geschichte und da heißt es: Und den Leviten folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels zu suchen. Die Leviten aus dem Nordreich, aus Jerobeams Reich, die gingen nämlich dann in den Süden. Die wollten da nicht mitmachen, die durften da auch nicht mitmachen und denen war etwas anderes wichtig. Nicht die politische Herrschaft, sondern der Gott Israels, den sie suchen wollten. Die Geschichte will uns eigentlich ermutigen, dass wir gute Entscheidungen treffen. Aber auch wenn wir falsche Entscheidungen treffen, wir werden falsche Entscheidungen treffen, wir werden Dinge tun, die Gott nicht gefallen, dann dürfen wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Wir dürfen uns nicht in eine Pfadabhängigkeit hineinbringen lassen, wo wir einfach nicht mehr rauskommen, sondern wir dürfen und sollen unsere Beziehung zu Jesus Christus immer wieder neu ordnen und pflegen und sie in Ordnung bringen oder von ihm in Ordnung bringen lassen. Damit möchte ich schließen und möchte noch in eine Gebetsgemeinschaft hinein starten.